Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Nils Nauhauser, der bei uns die Abteilung Altersvorsorge, Banken und Kredite leitet, über sogenannte Finanzberater, die auf dem Unicampus auf Kundenfang gehen. Hallo Nils.
Ja, hallo Niklas.
Wir sprechen in dieser Folge außerdem noch später mit Professor Hartmut Walz. Er lehrt an der Hochschule Ludwigshafen und berichtet uns aus erster Hand, was er dort am Campus zu diesem Thema beobachtet. Aber zunächst zu dir, Nils. Finanzdienstleister auf dem Unicampus. Wo ist da eigentlich das Problem?
Ja, das Problem ist, dass den Studierenden Versicherungen verkauft werden gegen satte Provisionen. Und die verkauften Produkte taugen aber nicht, weder für den Vermögensaufbau noch zur Altersvorsorge.
Das klingt grundsätzlich erstmal nicht so gut, ja. Aber vielleicht räumen wir das mal so richtig von vorne auf. Also wie genau läuft das denn ab? Was passiert da auf dem Campus?
Die Maschen sind schon ziemlich dreist, denn die Studierenden werden geködert. Und zwar mit Excel-Kursen, mit Bewerbertrainings oder mit Steuersparkursen. Weil das sind halt die Themen, die dann in der Lebensrealität der Studierenden wirklich interessant sind und wichtig sind. Ne? Da geht man gerne hin. Wer braucht nicht ein Bewerbertraining, wenn er mit dem Studium dann bald fertig ist? So, und im Rahmen dieser Veranstaltungen werden eben Adressen gesammelt und die werden dann genutzt, um dann später die Studierenden anzusprechen, um ihnen weitere Produkte zu verkaufen. Und natürlich ist das perfide dabei, dass in diesen Kursen ja durchaus nützliche Informationen gegeben werden. Also dass man beispielsweise die Kosten für eine weiterführende Ausbildung, also nicht das Erststudium, sondern die weiterführende Ausbildung, die kann man ja von der Steuer absetzen. Und das ist natürlich ein geldwerter Tipp. Das sind natürlich Infos, die findet man auch irgendwo im Netz. Aber der Rat kommt erstmal total uneigennützig daher und das baut eben Vertrauen auf und soll dann die Erwartung schüren, dass auch der nächste Rat, nämlich die Versicherung abzuschließen, auch total uneigennützig ist, was aber nicht der Fall ist. Denn dieses Vertrauen wird halt aufgebaut, um anschließend Produkte verkaufen zu können.
Also es geht letztendlich um den Produktverkauf, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, werden jetzt in diesen Veranstaltungen, Seminaren, Angeboten nicht direkt Produkte beworben, sondern da geht es erstmal um ein anderes Thema. Ich kann das aber nur erkennen, wenn ich mal genauer hinschaue, wer ist eigentlich der Anbieter von diesem Excel-Kurs, sage ich mal.
Ja, das kann man dann schon erkennen, klar. Aber das ist halt die Masche, ne? Man lockt die Leute erstmal in die eigenen Büroräume. Da sieht man dann auch vielleicht, dass das ein Finanzdienstleister ist. Aber erstmal kommt alles total uneigennützig eben daher, ne? Denn es ist ja ein Karriereseminar. Da geht es ja gar nicht um den Verkauf von Finanzprodukten. Und dann später, ja, hat man die Adressen gesammelt und kann die Studierenden ansprechen und kann sagen, ja, wir waren doch hier schon mal so uneigennützig. Hier haben wir noch eine ganz uneigennützige Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Riester-Rente und eine Rürup-Rente und eine weitere private Rentenversicherung. Und mit all diesen Produkten kannst du nochmal Steuern sparen und das wird dann verkauft gegen einige 1.000 Euro Provision pro
Kunde. Also genau, der Schritt ist dann, man kennt sich dann schon und dann spricht man nochmal an und spricht dann auch über ein anderes Thema. Das sind also sozusagen Werbemaßnahmen, die da stattfinden. Um was für, du hast es gerade schon angedeutet, aber um was für Produkte geht es eigentlich? Was wird dann im zweiten Schritt angeboten und auch verkauft?
Ja, vor allem geht es um staatlich geförderte Produkte, also um die Riester-Rente, um die Rürup-Rente, wo man angeblich Steuern spart.
Also kurz um Versicherungen und ja. Altersvorsorgeprodukte erstmal ja. Generell, aber dann die staatlich geförderten.
Genau, also Versicherungen und Altersvorsorge, vor allem Versicherungen, auch zur Altersvorsorge. Ja, also Riester, Rürup und private Rentenversicherung mit Berufsunfähigkeitsrente und Berufsunfähigkeitszusatzversicherung und all das angeblich mit Steuerspareffekt. Nur das ist eben das Verkaufsargument. Wenn man sich das dann näher anguckt, ist der Steuerspareffekt gar nicht so groß, weil die Produkte einfach so schlecht sind. So viel Steuern kann man gar nicht sparen.
Ich weiß, dass du uns noch ein Beispiel mitgebracht hast, über das wir gleich mal sprechen, aber vorab noch mal kurz so allgemein und generell, was ist denn das Problem? Also weil ich meine, dass Altersvorsorgeprodukte verkauft werden, das passiert ja überall, ne? Und das ist aber dann auch nicht immer ganz passend schon.
Ja, das Problem ist, dass die Produkte viel zu teuer sind und das sehen wir in unserer Beratungspraxis. Da kommen die Studierenden einige Jahre nach Berufsstart, haben dann einen Haufen Verträge abgeschlossen und fragen uns dann, was soll ich damit machen? Die laufen nicht so gut. Sie haben vielleicht anderweitig auch Geld angespart, haben vielleicht einen ETF-Sparplan abgeschlossen, sehen, aha, super, hier habe ich einen ordentlichen Kursgewinn von 40% oder 50% oder noch mehr. Aber bei meiner Fondspolice, die ist immer noch im Minus. Und was soll ich denn damit machen? Lohnt sich das wirklich, das noch fortzusetzen? Ja, aber ich kann auch gerne mal einen Fall aus unserer Beratung erzählen. Hier war ein Mann im Jahrgang 1990, also heute 34 Jahre alt, der kam dann zu uns 6 Jahre nach dem Vertragsabschluss mit seinen Unterlagen. Und was dem verkauft wurde, ist das, was immer verkauft wird, eine fondsgebundene Basisrente mit Berufs- und Fähigkeitszusatzversicherung. Das heißt, man spart für die Altersvorsorge und wenn man seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, übernimmt der Versicherer quasi die Beiträge für die Altersvorsorge. Teilweise auch so zahlt der Versicherer dann eine separate Berufsunfähigkeitsrente.
Aber die Idee des Produktes ist, wenn ich nicht vorzeitig erwerbsunfähig werde, dass ich mir sozusagen eine Rente erarbeite, die dann im Rentenalter ausgezahlt wird.
Genau. Und hier, das ist eine Basisrente. Basisrente bedeutet, man kann die Einzahlungen in gewissen Grenzen von dem zu versteuernden Einkommen abziehen. Das heißt, man zahlt dann jetzt keine Steuern auf diese Beträge, muss aber später in der Rentenphase Steuern zahlen. Und die Idee ist, dass man dann später als Rentner weniger Steuern zahlen muss. So, und folgende Probleme haben wir hier. Wir schauen uns dann immer die Standmitteilung an. Also das ist sozusagen der Kontoauszug des Versicherers. Und da kann man dann nachschauen, was im letzten Jahr an Ertrag gutgeschrieben wurde. Das waren 400 Euro. Und dann gucken wir eine Zeile drunter, Abschluss, Vertriebs- und Verwaltungskosten 300 Euro. Das heißt, 3/4 der Erträge dieser Police sind überhaupt nicht angekommen beim Verbraucher, weil die durch Kosten des Versicherers aufgefressen werden. Und dann der nächste Punkt. Zweitens, immerhin, das war ja eine fondsgebundene Rentenversicherung, wird der Beitrag in relativ günstige ETFs investiert. Ansonsten sähe das noch schlimmer aus. Ganz oft werden da auch viel zu teure aktiv verwaltete Fonds in den Versicherungen verkauft. Und dann Punkt 3, eine Dynamik von 10% pro Jahr. Das heißt, die jungen Leute schließen so einen Vertrag vielleicht mal mit 50 Euro pro Monat ab und 7 Jahre später sind es 100 Euro. 7 Jahre später sind es 200 Euro. Nochmal 7 Jahre später sind es 400 Euro. Und das ist die Dynamik, nämlich 10% pro Jahr Steigerung der Beiträge bedeutet, alle 7 Jahre verdoppeln sich die Beiträge. Und warum wird das verkauft? Weil der Verkäufer, der Vermittler, separate Provisionen immer wieder kriegt. Je mehr die Beiträge steigen, desto höher gibt es automatisch neue Provisionen für den Vermittler.
Weil das wie ein neuer Vertragsabschluss
dann
gewertet wird.
Ganz genau, richtig. Okay. Ja, und dann schauen wir uns den Vertrag nochmal genauer an und gucken auf den Rentenfaktor. Das heißt, der war hier 26 Euro. Das heißt, der Versicherer zahlt umgerechnet aufs Jahr, also 26 mal 12 umgerechnet, 3% des Guthabens als Rente aus. 3%, das ist ein schlechter Witz. Zurzeit haben wir Bundesanleihen. Da zahlt der Bund an die 3% nur Zinsen. Hier kriege ich aber 3% vom Versicherer und das Geld ist weg. So, und dann ist es in diesem Fall auch noch so, dass BAföG-Schulden bestanden. Also man hätte diesem Studierenden auch sagen können, nimm doch einfach Geld, was du übrig hast und tilge damit die BAföG-Schulden. Das ist oft so, dass es dann eben einen Schuldenerlass gibt, wenn man diese Schulden auf einmal zurückzahlt.
Okay, das, was du jetzt geschildert hast, heißt unterm Strich, dass aus verschiedenen Gründen viel Geld, was ich in diese Verträge investiere, verloren geht und dass es da bessere, günstigere Anlagestrategien auf jeden Fall gibt. Das haben wir auch mal in der Podcast-Folge zur Altersvorsorge ausführlich besprochen. Da müssen wir jetzt, glaube ich, weiter nicht ins Detail gehen. Ist das ein Einzelfall, was du gerade geschildert hast?
Nein, also wir sehen das seit vielen Jahren. Meine Beratungskräfte haben diese Fälle immer wieder. Wir besprechen die auch regelmäßig, was da so passiert am Markt. Und es ist immer dasselbe. Die Provision geht über alles. Und der Schaden offenbart sich erst nach einigen Jahren. Und statt ordentlicher Wertzuwächse, dank guter Kapitalmarktentwicklung, hat man in diesen Fondspolicen, die da verkauft werden, auch 10 Jahre später noch Minusrenditen. Und wie gesagt, das sehen wir immer. Und seit vielen, vielen Jahren und manche Vertriebe gehen dann dazu über und verkaufen nicht nur Fondspolicen, dann gibt es auch mal irgendein Vermögensdepot mit völlig überteuerten Depotkosten und aktiv verwalteten Fonds. Da sieht es auch nicht besser aus. Ja, also das ist seit vielen Jahren ein Thema in den Verbraucherzentralen.
Aber nach 10 Jahren noch im Minus, das finde ich schon krass. Also ernsthaft
ja.
jetzt.
Das, ja, das ne? ist so. Mein Kollege Werner Bares hat dafür neulich ein sehr schönes Bild gefunden. Und stell dir einen Marathon vor. Die Ziellinie ist ein bestimmtes Zusatzeinkommen im Alter. Und jetzt gibt es 3 Läuferinnen. Eine Fondspolice, einen Fondssparplan und einen ETF-Sparplan. Und nach dem Startschuss passiert jetzt Folgendes. Die Läuferin für die Fondspolice wendet und rennt eine ganze Weile in die völlig falsche Richtung, in die entgegengesetzte Richtung. Dann dreht sie und läuft in Richtung Ziellinie. Aber sie holt überhaupt nicht auf. Der Abstand zum Fondssparplan und zum ETF-Sparplan wird größer und größer, je mehr Zeit vergeht. Und als Letzte rennt sie dann im Ziel ein. Das ist die Fondspolice, die dort regelmäßig verkauft wird. Ab in die falsche Richtung und dann als Letzte am Ziel einkommen, aufgrund dieser hohen Kosten.
Alles klar. Das, ich glaube, so kann ich es mir jetzt einigermaßen vorstellen, was da passiert. Schönes Beispiel. Ich glaube, das wäre ein guter Punkt, nachdem wir jetzt über die Produkte gesprochen haben, die da so angeboten werden oder für die geworben wird und was das Problem damit ist, kurz reinzuhören in das Gespräch, was ich dazu mit Herrn Professor Walz von der Hochschule Ludwigshafen geführt habe. Nils, da hören wir jetzt mal rein. Ja, guten Tag, Herr Walz.
Schönen guten Tag, Herr Herzkamp.
Herr Walz, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns hier in unserem Podcast über das Thema Finanzvertrieb an der Universität zu sprechen. Ich habe jetzt gerade schon mit meinem Kollegen Nils Nauhauser über das Thema gesprochen, ganz allgemein. Wir haben über fragliche Vertriebsaktionen gesprochen, über Produkte, die dort angeboten werden, die eben aus unserer Sicht für den Vermögensaufbau und eine Absicherung in der Regel ungeeignet sind. Und nun würde uns Ihre Sicht interessieren, also die Beobachtung, die Sie als Hochschullehrer an den Universitäten, an der Universität seit Jahren machen, dass Sie uns das mal so ein bisschen schildern. Wir wollen natürlich auch nicht verheimlichen an dieser Stelle, dass Sie sich auch schon länger kritisch mit dem Thema Finanzvertrieb oder mit dieser Art von Finanzvertrieb befassen. Deswegen passt es ganz gut. Herr Walz, können Sie einfach mal schildern, wie diese Anbieter, Finanzvertriebsdienstleister an die Universitäten kommen und was dann da so vonstatten geht?
Ja, das mache ich gerne. Sie haben ja schon gesagt, dass ich mich kritisch damit auseinandersetze. Ja, kritisch, aber sehr, sehr faktenbezogen, sachbezogen. Also das lässt sich ja alles nachweisen. Ich würde gerne schildern, insbesondere mal 3 Methoden. Die Finanzstrukturvertriebe, die sprechen Vertreterinnen und Vertreter von Asta und Stupa an und nutzen die, weil eben diese Studierenden eine Multiplikatorwirkung haben und natürlich auch eine Vertrauensposition. Und dann kommt es zu hässlichen Dingen, wie dass eben der Mailverteiler mit Tausenden von Studierendenadressen genutzt wird, um letztlich Werbeveranstaltungen für Finanzstrukturvertriebe zu machen. Und dass da natürlich auch Geld oder Geldwertevorteile in Richtung dieser Beteiligten fließen, ist ein offenes Geheimnis. Ich habe da auch konkrete Kenntnis davon.
Wie muss ich mir das denn vorstellen, weil Sie sagten, also da wird dann der Asta einfach angefragt oder gebeten von einem Finanzvertrieb, hier, wir haben eine tolle Veranstaltung, macht darauf doch mal aufmerksam, oder die haben das eh schon in der Schublade liegen, weil es sich immer wiederholt?
Naja, der Generationswechsel bei Asta und Stupa ist schnell, zumindest bei den Hochschulen, wo ich Einblick habe. Das heißt, die Kontaktaufnahme ist wohl so, dass einfach Hochschulbeauftragte, Hochschulmarketingleute der Finanzstrukturvertriebe bei Asta und Stupa vorsprechen. Die haben ja Kontaktadressen, die haben auch Sprechstunden, und dass man dann die Leute zum Essen einlädt und sich dann da näher kommt.
Und die Veranstaltungen, die dann da beworben werden, sind dann direkt tatsächlich so Seminare oder Vorträge zum Thema Altersvorsorgeabsicherung, oder mit welchen anderen Angeboten wird dann da noch geworben?
Ja, mit unterschiedlichen Themen wird geworben. Das ist auch von Strukturvertrieb zu Strukturvertrieb unterschiedlich. Bei manchen sind es ganz, ganz klare Chaka-Chaka-Veranstaltungen, nur so wirst du schnell reich. Es wird auch gleichzeitig geworben, im Prinzip um Kunden als auch um Mitarbeiter, also um weitere Kontaktgeber oder Vermittler, die das im Nebenverdienst machen, also im Nebenjob machen.
Okay, das heißt, da wäre es ein gutes, da ein bisschen zu sensibilisieren hinsichtlich der Studierendenvertretungen, da ein bisschen skeptischer zu sein und nicht ja, Dinge, Inhalte zu verbreiten, die letztendlich ja auch zu einem finanziellen Schaden bei den Studierenden führen könnten.
Ja, ASTA und Stupa-Vertreterinnen und Vertreter haben halt eine ganz klare Aufgabe. Sie sind ja quasi gewählte Vertreterinnen der Studierenden und müssten deren Interessen vertreten und nicht das Vertrauen eben missbrauchen zum eigenen persönlichen Vorteil. Also eigentlich ist das sehr klar.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man da ein bisschen aufklärt, informiert mit den Leuten, spricht da sicher auch dann, ja, das dazu führt, dass das dann auch von deren Seite kritisch gesehen wird. Aber Sie haben schon gesagt, das Problem ist dann wahrscheinlich der häufige Wechsel unter den Vertretern. Ja.
Das ist das eine. Das andere kann natürlich auch sein, dass eben Studierende, die eben eine Nebentätigkeit für so eine Finanzstruktur ausüben, dass die sich ganz bewusst eben in ASTA und Stupa wählen lassen. Denn es ist ja nicht so, dass wir bei tausenden Studierenden ein paar hundert Kandidaten hätten, sondern man geht ja wirklich händeringend durch den Campus und sucht Freiwillige, die bereit wären, dieses Ehrenamt wirklich völlig ehrenamtlich oder für eine kleine Aufwandsentschädigung zu machen. Und wenn sich dann eben Leute, die im Nebenberuf für einen Finanzstrukturvertrieb tätig sind, wenn die dann sagen, ja, ich kann die Funktion machen, ich kann hier den Sportbeauftragten, den Beauftragten für ausländische Studierenden oder den für Events machen, dann wird derjenige mit einer ganz, ganz hohen Wahrscheinlichkeit gewählt und wird das eine oder andere Amt haben.
Okay, das ist tatsächlich problematisch, die Tatsache, was Sie geschildert haben jetzt, dass die Leute dann ja auch schon vielleicht für einen Finanzvertrieb arbeiten, bringt mich zu dem nächsten Punkt. Sie hatten es vorhin schon mal angedeutet unter dem Stichwort Sponsoring. Also tatsächlich fließt Geld auch nicht nur zu den Studierendenvertretern oder als Mitarbeiter sozusagen, sondern da gibt's auch noch andere Sponsoring-Möglichkeiten.
Also wenn Geld oder geldwerte Vorteile zu ASTA oder Stupa-Vertreterinnen fließt, dann ist es ja irgendwo auf alle Fälle schon rechtlich fragwürdig und sowas wird nicht offiziell passieren, sondern irgendwie verdeckt oder es kommt da eben zu zufälligen, rein zufälligen Kombinationen von Nebentätigkeiten einerseits und diesem Ehrenamt andererseits. Das, was Sie jetzt angesprochen haben, sind quasi Drittmittel. Das ist also, es fließt hier ganz offiziell Geld an die Hochschulen dafür, dass man eben einen Stand auf dem Hochschulcampus aufbauen darf, dass man da, was weiß ich, Basketball spielen kann oder ein Event machen kann oder Räume nutzt. Und da freut sich die Hochschule natürlich, wenn sie irgendwelche Drittmittel erhält.
Ist das denn aber auch jenseits des Finanzvertriebs an Universitäten üblich, dass man für Veranstaltungen oder auch die Möglichkeit, sich mit einem Stand zu präsentieren, ja Geld nimmt oder Geld bekommt?
Ja, das ist üblich. Das ist üblich. Und jetzt ohne Namen von Hochschulen zu nennen, es kommt auch vor, dass wirklich Hunderttausende einfach an eine Hochschule gehen, um zum Beispiel die Renovierung eines Hörsaals und so weiter zu finanzieren. Und das Geld wird sehr gerne genommen und dann ist eben die Hochschule diesem Finanzstrukturvertrieb sehr, sehr zugetan.
Und bietet ihm somit die Möglichkeit, dann regelmäßig dort mit Informationsständen oder vielleicht auch Verkaufsständen aufzutreten. Eine Frage wäre noch, kann es sein, dass vielleicht aber auch jenseits des Sponsorings vielleicht die Studierendenvertreter oder auch die Universität tatsächlich glaubt, da noch etwas Gutes zu tun? Weil wir hören ja immer wieder, man muss sich um die Altersvorsorge kümmern. Finanzbildung ist immer ein großes Stichwort, dass dann eben vielleicht ein bisschen zu unkritisch eben ja Vertriebler, Verkäufer genommen werden, um dann eben so eine Art, sage ich mal, Verbraucherbildung oder Finanzbildung dort zu gewährleisten.
Das ist eine sehr, sehr liebevolle Interpretation. Ich höre solche Entschuldigungen, die ich aber nicht als Entschuldigung akzeptiere, sondern als ganz flache, einfache Ausrede interpretiere. Dann kommen solche Dinge wie, naja, wenn die jungen Leute das nicht machen würden, dann würden sie das Geld ja ganz ausgeben. Also haben wir wirklich das Menschenbild, dass junge Studierende entweder etwas für die Altersvorsorge anlegen oder das Geld dann direkt vertrinken und verjubeln? Also aus meiner Sicht ist das völlig unakzeptabel, diese Ausrede.
Okay, gut. Dann noch ein weiterer Punkt. Sie hatten eingangs gesagt, dass Sie drei verschiedene Wege beschreiben können. Wir hatten jetzt eben den Weg über den ASTA, das Sponsoring. Und Sie hatten vorhin schon mal erwähnt, dass auch tatsächlich Studierende für solche Vertriebsfirmen arbeiten und dann Produkte verkaufen?
Ja, das ist richtig und das ist genau dieser dritte Weg. Wir würden auch noch eine Nummer 4 oder 5 finden, aber das ist der dritte Weg, nämlich, dass vielleicht auch Mitarbeiter von Finanzstrukturvertrieben nur deswegen ein Studium beginnen und nur deswegen sich einschreiben, mal ein paar Semester hier und danach ein paar Semester woanders, um eben in die entsprechenden Gruppen reinzukommen. Das ist dieses Peer-to-Peer. Also von Studierendem zu Studierendem geht es natürlich viel, viel leichter und auf diese Weise Adressen zu sammeln und so weiter. Ja, also entweder vermitteln die selber oder sie vermitteln nur den Kontakt.
Um dann eben, also in dem Gespräch unter Gleichaltrigen zu sagen, hier Altersvorsorge, hast du dir auch schon mal Gedanken drüber gemacht, ich kenne da jemanden oder hab da was, ja?
Ja, das ist ja ganz, ganz einfach eben, weil gleich zu gleich gesellt sich gern. Und natürlich ist ein Studierender viel eher bereit, dann einem Mitstudierenden zu glauben und sich von dem überzeugen zu lassen, der dann sagt, du, das habe ich auch gemacht, das ist doch klasse. Er erkennt quasi nicht den Vertriebler, sondern er erkennt quasi den Mitstudierenden. Und wenn ich eben mal so schaue, ich habe ja auch eine Vielzahl von sehr, sehr schlimmen Verträgen dann vorgelegt bekommen von Studierenden meiner Kurse, wenn ich da mal schaue, kaum jemand hat von einem Fremden einen Vertrag vermittelt bekommen. Das sind immer Freunde, das sind immer Bekannte. Also es ist einfach irre, was diese Finanzvertriebler, was für einen Freundeskreis die haben. Das ist bewundernswert.
Ja, und Teil eben tatsächlich dann auch der Verkaufsstrategie, muss man wohl sagen.
Ganz genau.
Unterm Strich, Herr Walz, also die Universitäten, würde ich jetzt mal sagen, lassen das zu. Ne? Und sie lassen es vermutlich auch zu, weil dadurch Geld reinkommt. Und es werden Studierende direkt angesprochen, geködert und wir haben ja auch schon darüber gesprochen oder wir kennen eben auch die Verträge, die werden uns ja auch vorgelegt, die dann eben tatsächlich nicht ganz geeignet oder unpassend tatsächlich für den Bedarf der Studierenden sind. Was könnte man denn Ihrer Meinung nach dagegen unternehmen oder kann man da einen Appell richten an die Universitäten? Was wäre zu tun, damit das eingegrenzt, eingedämmt wird?
Also natürlich könnte man einen Appell an die Hochschulen richten. Das haben aber schon viele getan und solche Appelle kommen eigentlich immer zum Semesterstart und auch zum Beispiel die Finanzwende hat sich da sehr engagiert. Das Wasser fließt von oben nach unten und der Fluss des Geldes bestimmt eben auch einfach den Lauf der Dinge. Also ich habe keine große Hoffnung, dass wir mit einem Appell da weiterkommen. Wir bräuchten mehr Transparenz und wir bräuchten eine klare Verpflichtung oder zumindest Selbstverpflichtung von Hochschulen. Und da gibt es eben Hochschulpräsidentinnen und Präsidenten, die das klar erkannt haben und gesagt haben, wir sind stolz darauf, dass wir kein Geld von Finanzstrukturvertrieben nehmen. Wir verdienen unsere Drittmittel ehrlich und auf anderem Wege, zum Beispiel durch Forschungsprojekte oder Ähnliches. Und nicht eben dadurch, dass wir einen Finanzstrukturvertrieb bei uns auf dem Hof oder auf dem Campus Basketball spielen lassen. Das gibt es, solche Selbstverpflichtungen und es gibt so ehrenwerte Versuche, aber in der breiten Masse ist es so eben, dass die Hochschule das Geld nehmen, das sie kriegen und dass sie das ja nicht einmal richtig dokumentieren müssen. Also wir haben keine Transparenz darüber, welcher Finanzstrukturvertrieb wie viel Geld an eine Hochschule gibt.
Ja, Herr Walz, ganz herzlichen Dank für diese doch mitunter erschreckenden Einblicke und Infos aus erster Hand, wie es sich tatsächlich dann vor Ort zuträgt.
Ja, habe ich sehr gerne gemacht und ich muss Ihnen sagen, ich bin da wirklich auch schockiert über die Missstände und wie das doch gang und gäbe ist, das, was man so harmlos Hochschulmarketing nennt.
Dann haben wir vielleicht einen wichtigen Schritt getan, jetzt hiermit noch weiter darüber zu informieren. Vielen Dank.
Würde mich freuen, gerne.
Okay, Nils, jetzt haben wir über Herrn Walz aus erster Hand erfahren, dann zusätzlich noch, wie Finanzvertriebe an den Unis dann den Fuß in die Tür bekommen. Ich muss ehrlich sagen, als ich das gehört habe, da war ich schon einigermaßen entsetzt, dass sowas ja tatsächlich auch genehmigt wird, ne? Weil ohne Genehmigung der Hochschulverwaltung kann ich mich ja nicht einfach auf dem Campus stellen. Ich glaube, hier wäre tatsächlich etwas mehr Sensibilität gefragt oder eben auch ein kritisches Hinterfragen der Angebote von allen Seiten.
Ja, unbedingt. Also Werbung und Sponsoring von Finanzvermittlern haben auf dem Campus, in der Mensa oder auf Hochschulfesten nichts verloren. Das würde helfen, diesen mitunter großen finanziellen Schaden zu verhindern, der bei den Studierenden immer noch entsteht.
Okay, aber um das jetzt mal zu konkretisieren, was müsste getan werden? Klar, die Hochschulverwaltungen könnten da ein bisschen sensibler vorgehen und vielleicht mal genau hinschauen, wen sie sich da und für was vor allen Dingen sie sich Kooperationspartner, sage ich mal, auf den Campus holen. Aber was könnte man noch tun? Ich sage mal, Stichwort Finanzbildung ist häufig so ein genanntes Allheilmittel.
Ja gut, finanzielle Bildung ist in der Politik immer die Lösung. Wenn man das nicht regulieren will, dann heißt es, dann muss man alle Leute so schlau machen, dass sie die Maschen quasi und die Eigeninteressen der Finanzvermittler halt durchschauen. Aber finanzielle Bildung ist nicht die Lösung, wenngleich Bildung immer eine super Sache ist, gar keine Frage. Denn wer sich auskennt, wird so eine Lebensversicherung zur Altersvorsorge nicht abschließen und sicher zu so einem Verkaufsgespräch auch einfach Nein, Danke sagen. Aber man muss eben einfach respektieren, dass nicht jeder sich selbst zum Finanzexperten ausbilden möchte. Es gibt halt auch schönere Dinge im Leben. Und dann muss man eben darauf vertrauen dürfen, nicht abgezockt zu werden. Dazu braucht es funktionierende Regeln. Und eine dieser Regeln, für die wir uns einsetzen, auch seit vielen Jahren schon, ist ein Provisionsverbot in der Beratung. Das würde auch diesem Geschäftsmodell einen Riegel vorschieben, denn das ist ja nicht nur auf dem Campus, das läuft ja so ähnlich auch in der Sparkasse, in der Volksbank, in der privaten Bank und natürlich auch bei all den anderen Finanzvertrieben, die zu dir nach Hause kommen.
Genau, dazu haben wir schon eine Podcast-Folge sogar extra gemacht zu dem Thema Provisionsverbot. Das Thema, was läuft schief in der Altersvorsorge, haben wir thematisiert. Wir haben auch Positivbeispiel, Geldanlage mit ETF, alles schon besprochen. Aber mir scheint das ein ziemlich dickes Brett zu sein, ne? Da tatsächlich mal einen Schritt nach vorne zu kommen und mit der Finanzbildung aus eigener Erfahrung muss ich sagen, du hast vorhin das Beispiel geschildert. Ich kann das soweit nachvollziehen, aber da steckt ja schon ziemlich viel Detailwissen drin, um wirklich in der Lage sein zu können, zu bewerten, ob das jetzt ein passendes Produkt ist oder nicht. Also von daher vollstes Verständnis nochmal zu sagen, da muss ein bisschen mehr passieren, aber wo liegt das Problem? Also warum klappt das nicht?
Ja, es ist die Finanzlobby, die sich da mal wieder durchgesetzt hat. Die hat nämlich zuletzt als auf EU-Ebene ein Provisionsverbot quasi schon ja in der Schublade lag und auf den Tisch gelegt werden sollte. Da bat die Finanzlobby Christian Lindner, den Bundesfinanzminister der FDP, erfolgreich um Hilfe und hat so das geplante Provisionsverbot wieder vom Tisch genommen. Das konnte man im Abgeordnetenwatch oder im Spiegel lesen. Und das ist nicht das erste Mal. Auch viele Male vorher war es so, dass teilweise die Finanzlobbyisten der Sparkassen oder anderer Institute in der Politik Gehör finden und dann quasi verhindert haben, dass da verbraucherfreundliche Regeln umgesetzt werden.
Okay, und auf der anderen Seite versuchen wir uns weiter stark dafür zu machen, dass diese Regeln kommen, indem wir eben immer wieder auf Probleme, die wir eben tatsächlich aus der Beratung brühwarm von den Verbraucherinnen und Verbrauchern auf den Tisch gelegt bekommen, dass wir da regelmäßig darauf hinweisen und das thematisieren. Ja, wie gesagt, dickes Brett, bis da was kommt, kann es ja noch ein bisschen dauern. Deswegen vielleicht dann doch nochmal die konkreten Tipps, die wir den Studierenden mitgeben können, wie sie sich am besten verhalten, wenn ihnen sowas angeboten wird.
Das Wichtigste ist einfach mal Nein sagen. Ja, weil als Studierender muss man noch nicht unbedingt irgendwelche Verträge zur Altersvorsorge abschließen. Wenn man sich informieren will zum Thema Versicherung und Vorsorge, kann man unabhängige Informationsquellen zu Rate ziehen. Das ist die Stiftung Warentest, Finanztest. Man kann bei der Verbraucherzentrale vorbeischauen. Da haben wir Online-Seminare auch. Und wenn dann man bei einem Anbieter ist, immer ein bisschen skeptisch bleiben, wenn die Steuersparnis im Vordergrund steht. Denn mit der Steuersparnis wird halt auch leider ein Haufen Schrott verkauft. Viel zu teure Produkte. So viel Steuern kann man gar nicht sparen, wie man da an Kosten tatsächlich abdrücken muss. Ja, und dann einfach skeptisch bleiben, wenn man mit Verkäufern zu tun hat. Denn es geht in der Regel in diesen Verkaufsgesprächen um den Verkauf teurer, unflexibler, langfristiger Verträge, Lebensrentenversicherungen. Und Altersvorsorge kann für junge Menschen auch recht simpel sein. Das haben wir ja auch in dem Podcast schon besprochen. Viel mehr als ein Tagesgeldkonto und ein ETF-Sparplan braucht man dazu auch nicht. Und klar ist immer, wenn man teure Schulden hat, dann sollte man die erstmal zurückzahlen.
Okay, ja, super. Vielen Dank, Nils.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören. Sehr spannendes Thema. Wir haben alle Informationen zu dieser Folge und weitere Links zu anderen Podcast-Folgen und Beiträgen auf unserer Webseite in den Shownotes und auf unserer Internetseite unter www.vz-bw.de/podcast verlinkt. Wenn es Ihnen gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, erzählt es unbedingt weiter, auch an die Kommilitoninnen und Kommilitonen, damit sich da vielleicht noch ein bisschen was tut, auch auf dem Campus, was Sensibilität gegenüber solchen Werbemaßnahmen angeht. Ja, und ansonsten gerne weitererzählen, bewerten und beim nächsten Mal wieder reinhören. Vielen Dank. Tschüss.